Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wie man seine Sehnsüchte stillt. So heißt das Thema dieses Gottesdienstes, liebe Gemeinde. Und auch das Thema der dritten Expeditionswoche für alle, die dabei mitmachen. Diejenigen, die sich auf diese Expedition begeben haben, haben gerade eine Woche hinter sich, wo sie gefragt haben, wie werde ich einengende Strukturen in meinem Leben los? Wie kann ich das überwinden? Nach dem Motto, was will ich nicht mehr? Was will ich ablegen, loswerden? Und wenn ich nun etwas abgelegt habe, losgeworden bin, dann sind Herz und Seele wieder frei und offen. Und so können wir jetzt nach vorne gucken. Was wollen wir denn nun stattdessen? Wenn das weg ist und raus ist, was mich einengt, was mir nicht gut tut, was mich unfrei macht, was soll dann stattdessen in meiner Seele, in meinem Herzen Platz haben? Was will ich wirklich? Liebe Gemeinde, stellen Sie sich mal vor, es ist ein Jahr weiter. Und Ihre allergrößte Sehnsucht wurde gestillt. Was hat sich da in Ihrem Leben alles verändert, damit das so ist? Vielleicht ist diese Frage auch ein bisschen zu groß und ein bisschen zu abstrakt, vor allen Dingen, wenn man nicht richtig Zeit hat, da jetzt länger drüber nachzudenken. Darum vereinfache ich das Ganze mal ein bisschen. Stellen Sie sich vor, wir hätten hier eine gute Fee unter uns. Und Sie hätten einen Wunsch frei. Und der Wunsch, dass man eine Wunscherfüllungsmaschine bekommt oder dass man unendlich viele Wünsche frei hat, das geht natürlich nicht, sondern tatsächlich nur diesen einen Wunsch. Was würden Sie sich von dieser guten Fee wünschen? Wenn Sie da eine Idee haben, dann kommen Sie, glaube ich, dem auf die Spur, was tatsächlich Ihr Herz am meisten braucht, wonach es sich am meisten sehnt. Sehnsucht, eine Sucht, sich zu sehnen. Sehnsucht, das ist etwas Schreckliches und was Schönes zugleich. Im Wörterbuch der Brüder Grimm, da findet sich das mittelhochdeutsche Wort Sehnsucht. Und das wird umschrieben mit der Bedeutung, das ist die Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Und wer unter uns mal so richtig unglücklich verliebt war, dass man sich so das ganz doll kräftig wünscht und man merkt, es klappt nicht. Diese Sehnsucht wird nicht gestillt. Der merkt, das kann eine richtige Qual sein. Nämlich dann, wenn Sehnsucht ins Leere läuft. Andererseits hat Sehnsucht aber auch etwas Gutes. Sie hält uns nämlich nach oben hin offen. Da geht noch mehr. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Und wenn dann diese Gefühle und diese Gedanken in uns lebendig sind, dann können diese Gefühle und Gedanken ein Hinweis auf Gott sein. Dass wir uns danach sehnen, uns mit ihm auf den Weg zu machen. Auch nach ihm zu fragen und ihn zu suchen. Und so gibt es auch in der Bibel ganz viele unterschiedliche Menschen, auch mit unterschiedlichen Ängsten und Nöten und Sehnsüchten. Geschichten von Menschen mit ganz großen Träumen, Visionen, Hoffnungen. Und die machen sich auf die Suche, ihre Sehnsucht zu stillen, gemeinsam mit Gott und erleben dann Unglaubliches. Viele von Ihnen kennen bestimmt Abraham. Der hatte einen großen Wunsch in seinem Leben. Er wollte ein Kind. Aber was hat Gott daraus gemacht? Noch viel mehr, als Abraham überhaupt nur ahnen konnte. Er ist Stammvater geworden, vieler Völker, er und Sarah gemeinsam. Bis heute hat er in unserem Glauben eine wichtige Rolle. Wenn ich mir die Jünger anschaue, sie, die sich auf die Expedition sich begeben haben, haben ja vielleicht diese Geschichte auch gelesen. Da geht Jesus hin und sagt zu jemandem, folge mir nach. Und er geht einfach mit. Der lässt alles zurück, lässt alles los und begibt sich mit diesem Jesus, im Nachhinein wissen wir, 3 Jahre lang auf einen Weg. Was muss der auch für Fragen, für Sehnsüchte, für Gedanken in sich gehabt haben, dass er in dieser einen Begegnung mit diesem Jesus sagt, ich setze alles auf eine Karte. Ich glaube, der hat eine Frage auf meine tiefste Sehnsucht. Mit dem gehe ich mit. Und ich vermute auch, dass Sie das kennen, erst noch recht, wenn man in die Nachrichten guckt, in die Zeitung reinschaut, dann wird doch dieses Sehnen danach, nach einer gerechten Welt, nach einer heilen Welt, dieses Sehnen danach, dass doch wirklich irgendwann einmal alles gut sein möge, ganz groß in uns. Und Jesus erzählt davon, wie dieses Sehnen, dadurch, dass er in die Welt gekommen ist, dieses Sehnen danach, dass alles gut wird, mit ihm begonnen hat. Stürme beruhigen sich, Blinde sehen, Lahme gehen, die Aussätzigen werden rein, die Tauben können hören, die Toten stehen auf und den Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Wenn Jesus Menschen begegnet, dann stellt er ihnen zuerst einmal eine Frage. In den meisten Fällen ist das so. Er fragt, was willst du, dass ich dir tue? Diese Frage hören wir immer wieder. Und so spürt Jesus die tiefsten Sehnsüchte im Herzen eines Menschen nach. Was, liebe Gemeinde, was würdest du antworten, wenn Jesus heute hier wäre und dich fragt, was soll ich für dich tun? Sind wir jetzt wieder bei der guten Fee? Jesus als gute Fee, der uns mal einen Wunsch erfüllt, den wahr werden lässt? Wenn ich schon so frage, ahnen Sie bestimmt, nee, dafür ist er nicht da. Jesus ist kein Wunscherfüllungsautomat und ich finde das gut so. Ich fände das auch etwas seltsam, mir vorzustellen, dass ich an einen Gott glaube, der nur dafür da ist, meine Sehnsüchte zu stillen. Ich finde, das ist von Gott viel zu klein gedacht. Aber noch viel mehr. Ich glaube, Jesus will deswegen kein Wunscherfüllungsautomat sein, weil er genau weiß, das, was wir uns wünschen, ist nicht unbedingt immer das, was uns tatsächlich gut tut. Und so gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen der guten Fee, nach der ich Sie am Anfang gefragt habe, und Jesus. Eine Märchenfee, die ist bereit, jeden Quatschwunsch zu erfüllen. Wenn Sie heute Nachmittag das Sams gucken, ich habe gesehen, das kommt auf dem Fernsehen, das kleine Sams mit diesen Wunschpunkten, da wünscht Herr Taschenbier sich, dass es endlich mal schneien möge in der Wohnung und dann fängt es an zu schneien. Totaler Quatschwunsch, das bringt nicht weiter. Eine Märchenfee wird das vielleicht tun. Jesus setzt keine Wünsche um, weil wir es uns einfach gewünscht haben, sondern er geht ein Stück tiefer. Wenn Jesus sich unserer Sehnsüchte annimmt, dann, liebe Gemeinde, geht er mit uns in die Tiefe und das heißt, es wird nicht unbedingt so ganz gemütlich. Wir gehen hier raus, Wunsch ausgesprochen, kommen nach Hause, alles ist gut. Sondern er nimmt uns mit auf einen Weg. Er will wissen, warum hast du diesen Wunsch? Warum hast du diese Sehnsucht? Er will dem auf den Grund gehen, dem nachspüren. Wenn er uns fragt, was soll ich für dich tun und wir ihm etwas antworten, dann sagt das ganz viel über das aus, was wir wirklich brauchen, was in uns steckt. Und dann kann es schwer sein, wenn wir uns mit Jesus auf den Weg machen. Es kann sogar bitter sein, es kann sogar Tränen kosten. Das hat mit der Märchenfee nichts mehr gemeinsam. Liebe Gemeinde, ich möchte mir mit Ihnen heute diese Geschichte anschauen, die wir gerade eben in der Lesung von Herrn Arndt vorgelesen bekommen haben. Die Geschichte nach einem Besessenen. Das alleine darüber jetzt zu reden, was heißt Besessenheit, wie ist das mit Dämonen, gibt es die eigentlich? Ich glaube, das wäre alleine schon predigtfüllend. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe ein paar Zettel mit, wo auf zwei Seiten dieser Frage nochmal, finde ich, ganz gut nachgegangen wird. Und diejenigen von Ihnen, die sich auf Expedition begeben, die haben auch schon einiges dazu, ich glaube in der ersten Woche war das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dazu gelesen habe. Wer sagt, ach, das würde ich jetzt aber doch nochmal genauer wissen, da beim Kirchcafé liegen Zettel, nehmen Sie sich die Frage mit. Mit Ihnen möchte ich mich jetzt nur darauf erstmal einigen, dass es Erfahrungen in unserem Leben gibt, die tatsächlich binden, die uns unfrei machen. Dass es immer wieder passieren kann, dass uns etwas so im Griff hat, dass ich das Gefühl habe, ich werde es nicht wieder los. Und wenn wir dann die Geschichte dieses besessenen Gerasenas so lesen, dann ist es auch für uns viel leichter, uns darin wiederzufinden. Also zurück zu diesem besessenen Mann. Wie geht Jesus mit ihm um? Dieser Mann, der sich so sehr danach sehnt, befreit zu werden. Kaum nähert sich Jesus diesem Mann, da brüllt er wie verrückt, wirft sich vor ihm auf die Knie und schreit: Ich beschwöre dich bei Gott, quäl mich nicht mehr. Das ist sein Wunsch. Und Gott sei Dank ist Jesus keine Märchenfee und erfüllt diesen Wunsch, sondern für ihn ist das ein Ausdruck dafür, dass dieser Mann Höllenqualen leidet. Und er geht dieser Sehnsucht, diesem Wunsch auf den Grund. Er nimmt sich dieses Menschen an. Der Besessene schreit unaufhörlich, aber da ist keiner, der ihn hört. Er lebt völlig isoliert in Grabhöhlen, da wo nur Tod um ihn rum ist, wo nichts Neues mehr entstehen kann. Er verletzt sich selbst. Vielleicht spürt er gar nicht mehr, wie sehr er sich mit diesem zwanghaften Verhalten selber schadet. Vielleicht geht es ihm auch so, dass er etwas erlebt hat oder selber getan hat, dass er das Gefühl hat, er muss es sozusagen richtig aus sich herausprügeln, schneiden, vielleicht sich für etwas selber bestrafen. Eins ist auf jeden Fall klar, wenn wir danach lesen, davon lesen von diesem Mann. Er ist nicht mehr er selbst. Es gab andere Menschen in seiner Umgebung, die haben versucht, ihm zu helfen auf ihre Weise, haben versucht, ihn in Ketten zu legen, um diesem Gewaltigen, was ihnen da begegnete, irgendwie Herr zu werden und haben gemerkt, wir schaffen es nicht. Ich glaube, auch das ist eine Erfahrung, was wir machen, dass wir Menschen sehen, vielleicht sogar Menschen, die wir lieb haben, und wir sehen, wie da jemand in etwas verstrickt ist und da nicht rauskommt. Wie vielleicht eine Krankheit ihn so im Griff hat, dass er auch nicht mehr er selber ist. Und wir denken, wir würden dir so gerne helfen und irgendwie kann ich es nicht. Quäle mich nicht, sagt der Besessene zu Jesus. Und Jesus hört dahinter eine große Sehnsucht, ein Rufen nach Freiheit, nach Befreiung. Der Mann will raus aus diesem, was ihn quält und was ihn zwingt, was ihn so im Griff hat. Und darum fragt Jesus ihn: Was? Nicht, was soll ich für dich tun, sondern er fragt: Wie heißt dein Problem? Hat dein Problem einen Namen? Probleme muss man beim Namen nennen. Solange ich das nicht tue und mir einrede, es gäbe kein Problem, es ist doch alles in Ordnung, fangen wir logischerweise auch nicht an, nach einer Lösung zu suchen oder ändern irgendwas in unserem Leben. Ich bin doch nicht spielsüchtig. Ich? Nein, ich bin nicht depressiv. Vielleicht manchmal ein bisschen unglücklich, aber nee, Hilfe brauche ich nicht. Ach Mensch, die paar Überstunden. Scheidung, das ist doch heute keine große Sache mehr. Wer behauptet, dass mir alles über den Kopf wächst, das ist doch Quatsch. Ich glaube, liebe Gemeinde, es ist das Allerschwerste, erstmal dem Kind einen Namen zu geben. Für sich selber zu entdecken und es vor sich selber zuzugeben und dann auch vor anderen: Ich stecke fest. Und dafür finde ich dieses Bild von den Dämonen und der Besessenheit sehr hilfreich. Dieser Mann ist nicht mehr er selbst. Es gibt etwas, was hat ihn so sehr im Griff, dass er selber nicht mehr er selber ist. Wie heißt du? Die Antwort ist so vielsagend: Legion. Eine ganze Armee trampelt auf der Seele dieses Gerasenas herum. Ihm ist alles zu viel geworden. Hinter diesem Berg an Herausforderungen und Schwierigkeiten ist er selbst bis zur Unkenntlichkeit verschwunden. Wer bist du? Ich? Ich gibt's nicht mehr. Ich sind nur noch all die Dinge, die mich im Griff haben und die mich gefangen halten. Und so spricht Jesus einen vollmächtigen Befehl: Zerstörerischer Geist, verlasse diesen Mann. Der Besessene soll sich von dem trennen, was ihn kaputt macht. Er selber aus eigener Kraft kann das wahrscheinlich gar nicht mehr. Und darum muss Jesus dieses wirkmächtige Wort sprechen. Und dann passiert in der Geschichte etwas, finde ich ja doch etwas sehr Seltsames. Die Dämonen sagen, okay Jesus, wir lassen den Mann in Ruhe, aber können wir wenigstens in der Gegend bleiben? Jesus lässt mit sich handeln und sagt, okay, nimm die Schweine. Und die Schweine stürzen sich in den Abgrund, kollektiv. So rum gesehen ist dieser Mann erst einmal frei. Aber er ist in diesem Moment auf einmal wieder allein. Das kennt er gar nicht mehr. Er weiß gar nicht mehr, wie das ist, selbst Entscheidungen zu fällen, für sich selber Verantwortung zu übernehmen, selbst mitten im Leben zu stehen. Und darum fragt er natürlich gleich weiter, Jesus, darf ich mich an dich jetzt hängen, an dich dran? Und Jesus sagt, nein. Komisch, anders als bei den anderen. Er hat gesagt, komm mit mir. Diesem Mann sagt er, nein. Ich habe dich befreit, nicht damit du gleich wieder dich an meinen Rockzipfel hängst. Ich habe dich befreit, damit du jetzt erstmal lernst, auf eigenen Beinen zu stehen. Das heißt nicht, dass er im Herzen nicht mit Jesus verbunden ist, aber er hat ihn befreit zu etwas, ihm einen Auftrag gegeben. Geh zu denen, die dich kennen, die dich erlebt haben in dieser Besessenheit und erzähl ihnen von der Größe und von der Barmherzigkeit Gottes. Das ist jetzt der Auftrag dieses Besessenen. Das mit den Schweinen finde ich immer noch irgendwie eine witzige oder seltsame Sache. Aber auch da habe ich gedacht, irgendwie macht das auch Sinn. Wenn Jesus uns von etwas befreit, natürlich sind wir dann erst einmal frei. Aber so wie die Dämonen gesagt haben, lass uns in der Gegend. Ist das nicht eigentlich auch unsere Erfahrung, auch wenn wir von etwas befreit werden? Die Versuchung und die Verlockung ist doch immer wieder da, dass uns das Ganze wieder einholt, uns wieder neu in den Griff nimmt, neu gefangen nimmt. Es ist noch in der Nähe, die Gefahr ist nicht ganz weg, auch wenn wir erstmal frei sind. Und noch was anderes fand ich interessant, eine Deutung, die ich dazu gelesen habe. Wie gesagt, ob diese Deutung jetzt so stimmt, kann ich nicht wirklich nachprüfen. Aber ich fand das hochinteressant. Da sind 2000 Schweine, die sich wie die Lemminge den Abgrund runterstürzen und ertrinken. Aber ich habe gelesen, Schweine können eigentlich schwimmen. Stimmt das eigentlich? Ja, habe ich nämlich auch nicht mehr nachgeguckt. Ich habe das so gelesen. Also Schweine können schwimmen, hier heißt es, sie ertrinken. Und Schweine, wenn man sie erschreckt, laufen in alle Richtungen auseinander. Die rennen nicht alle blöd hintereinander her wie die Lemminge. Also irgendwie, lieber Markus, was du da aufgeschrieben hast, ist doch irgendwie ein bisschen komisch. Ob wir dir das so glauben können? Und wenn ich dann aber weiß, da wo diese Geschichte entstanden ist, bei diesen 10 Städten, dieses Gebiet war ja besetzt von der römischen Besatzung, von mehreren Legionen römischer Besatzer. Und die 10. Legion dieser römischen Besatzermacht hatte ein Schwein als Symbol. Jesus schickt also die römische Legion in den Abgrund und lässt sie ertrinken. Und auf einmal geht es in dieser Geschichte nicht nur um ein persönliches Befreien, sondern auch um eine politische Befreiung. Ich finde die Deutung höchst interessant, sie vielleicht auch. Und noch etwas, was ich wichtig finde an dieser Geschichte, gleich schon am Anfang. Jesus hatte gerade einen Sturm gestillt. Seine Jünger, die ihn jetzt schon länger kennen, mit ihm unterwegs waren, haben am Ende gesagt, wer ist dieser Mann, dass der sowas kann? Sie hatten immer noch nicht verstanden, mit wem sie unterwegs waren. Und dieser Fremde, dieser Besessene, dieser Gerasener begegnet Jesus und spürt sofort, da begegnet mir jemand ganz anderes. Jesus, sagt er zu ihm, du Sohn Gottes des Allerhöchsten. Er spürt sofort, der mir da begegnet, der kommt von Gott. Der kann mir helfen, meine Ketten zu sprengen. Der kann mir vielleicht zu dem verhelfen, was ich selber nicht geschafft habe, wozu mir andere Menschen nicht verhelfen konnten. Vielleicht ist endlich einer da, der dieses Sehnen in mir sieht und mir wirklich helfen kann. Und ich glaube, auch da sind wir ganz dicht dran bei dem Besessenen. Ich behaupte mal, dass wir dieses Sehnen alle kennen. Vielleicht heißt die Sehnsucht in dem einen oder anderen ein bisschen unterschiedlich, aber dieses Sehnen kennen wir. Und wir erleben immer wieder, so ganz zur Ruhe kommt es nicht. Ganz gestillt wird es in dieser Welt nicht. Vielleicht ist es bei einem oder anderen unter uns die Sehnsucht nach Liebe. Doch wir erleben, kein Partner der Welt vermag uns so sehr zu lieben, dass das Bedürfnis nach Liebe wirklich gestillt ist. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen die Sehnsucht nach Sicherheit und Geborgenheit. Aber wie schnell erleben wir das, dass in unserem Leben etliches durcheinander gerät und wir den Stürmen des Lebens hilflos ausgeliefert sind. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen die Sehnsucht danach, nicht so ganz unbedeutend zu sein. Vielleicht doch wenigstens ein bisschen wichtig und besonders zu sein. Etwas zu schaffen, zu erreichen in diesem Leben. Und so kann dieses Sehnen ganz unterschiedliche Namen haben. Aber eine Erfahrung, glaube ich, machen wir immer wieder. Ganz zur Ruhe kommen tut es in dieser Welt nicht. Und das ist gut so. Denn dann hören wir nie auf, danach zu suchen, wie es doch gestillt werden kann. Und ich glaube, so kommen wir automatisch dahin, uns immer wieder auch an Gott zu wenden und bei ihm danach zu suchen, dass das Sehnen gestillt wird. Der große Theologe Augustin hat dafür eine ganz wunderbare lateinische Redewendung. Die heißt, der Mensch ist ein Homo desiderium Dei. Ich will Sie jetzt nicht mit Latein nerven. Das Schöne bei diesem Satz ist nur, man kann es auf zwei verschiedene Seiten übersetzen. Einerseits kann es nämlich heißen, der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Und auf der anderen Seite, der Mensch ist Sehnsucht nach Gott. Gott sehnt sich nach seinen Menschen, nach dir, nach mir. Er setzt alles darauf, um uns zu suchen und zu finden. Mit jedem Schlag unseres Herzens sehnt er sich nach uns. Aber ich glaube, es ist auch umgekehrt so. Ob wir es wissen, ob wir es nicht, ob wir es so benennen oder nicht, letztlich sehnen auch wir uns nach Gott. Und diese Sehnsucht ist so groß, dass wir sie auf dieser Welt nicht zu stillen vermögen. Ich glaube, das kann nur Gott. Und vielleicht ist das dann auch der deutlichste Hinweis darauf, dass es diesen Gott tatsächlich gibt und unser Sehnen nur in ihm gestillt werden kann. Um nochmal Augustin zu zitieren, der einen noch viel schöneren Satz gesagt hat: Geschaffen hast du uns zu dir, und ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Liebe Gemeinde, ich wünsche euch und auch mir, dass die Sehnsucht in uns so lange und so laut schreit, dass wir es machen wie der Gerasener, uns in Jesu Arme stürzen, um dann das Wunder zu erleben, wie Jesus unserem Sehnen, unserer tiefsten Sehnsucht auf den Grund geht, wir uns mit ihm auf einen Weg machen und auf einmal merken, bei diesem Gott kommt unser Sehnen zur Ruhe. Er kann unser Sehnen stillen. Amen. Wir feiern gleich miteinander Abendmahl. Und das passt wunderbar zu diesem Gottesdienst, gerade wenn Sie sich auf die Expedition begangen haben. Sie haben eine Woche hinter sich, um zu überlegen, was will ich loswerden? Was engt mich ein? Was tut mir nicht gut? Wo stehe ich mir selbst und vielleicht auch anderen im Wege? Was gibt es vielleicht auch, wovon Jesus mich freisprechen kann? Das ist das Abendmahl eine ganz wunderbare Gelegenheit, dass wir mit all dem zu unserem Gott kommen und sagen, hier, mach mich los davon, mach mich frei davon. Und so werden wir gleich auch miteinander ein Sündenbekenntnis sprechen. Und dann, wenn unser Herz bereit ist, unsere Seele wieder frei ist, dann kann dieser Gott kommen und diese Sehnsucht ganz neu in uns stillen, in uns hineinkommen, damit wir nicht leer nach Hause gehen. Und wenn Sie dann die Hände ausstrecken, dieses Stück Brot in den Mund nehmen, diesen Schluck aus dem Kelch trinken, dann ist es ein kleines bisschen ein Spüren davon. Da ist einer, der unseren Lebenshunger stillt. Und daher auch schon jetzt eine herzliche Einladung zum Abendmahl. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen und Begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.